Ja, nicht umsonst ist es so, dass der Psalmdichter, der David, zu seiner eigenen Seele gesprochen hat und sogar ein Lied darüber gesprochen hat. Du sollst es niemals, niemals vergessen, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen immer wieder schnell, was Gott Gutes getan hat und sind doch oft sehr problemfokussiert, wie wir gerade gehört haben. Dabei tut Gott so viel Gutes in unserem Leben und in jedem Fall ist er bei uns und geht mit uns durch dick und dünn. Auch manches, was erstmal nicht gut aussieht, vermag Gott zum Guten zu wenden und zu drehen. Ja? Es ist gut, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Ja, ich habe heute auf dem Herzen eine Botschaft über Einheit. Über die Kraft der Einheit, über den Segen der Einheit, über Einheit, die in Gott ist, die wir mit ihm haben können. Einheit in der Ehe, in der Familie, in den Beziehungen, Einheit in der Gemeinde. Einheit ist ein ganz zentrales Thema in der Bibel. Und ich glaube, dass Gott uns auch ruft und zieht, in diese Einheit zu kommen, mit ihm, miteinander und aus dieser Verbindung wirklich zu leben. Und ja, nichts für selbstverständlich zu achten, sondern eine neue Wertschätzung auch zu entwickeln, dass wir so miteinander unterwegs sein können. Einheit ist ein Geschenk Gottes. Und da möchte ich ganz an den Anfang gehen, zum Leben in Einheit geschaffen. Das sind wir. Gott selbst ist Einheit. Gott ist Beziehung, Gott ist Gemeinschaft. Der Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist der Gott, der drei in eins ist. Er ist der Vater, er ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist der Heilige Geist. Das sind drei Personen und doch ist es ein Gott. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen zur Einheit geschaffen, zu Beziehungen geschaffen. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Ebenbild uns ähnlich. Lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27. Also wir sind nach Gottes Ebenbild eben auch zur Einheit, zur Gemeinschaft, zur Beziehung geschaffen. Wusstest du, du bist zur Liebe, zur Einheit, zur Beziehung, zur Gemeinschaft geschaffen. Jeder von uns. Und ohne diese Einheit mit Gott, in seiner eigenen Seele, mit Mitmenschen, gehen wir ein. Wenn diese Einheit nicht da ist, das macht uns kaputt, das macht uns krank. Denn wir sind dafür geschaffen, in Einheit zu leben. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 18, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, in seinem Ebenbild zur Einheit, zur Beziehung, zur Gemeinschaft, hat Gott gesagt, alles wunderbar, aber eins fehlt noch. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und dieses Wort Gehilfin, es ist das gleiche Wort, was auch für den Heiligen Geist verwendet wird, für den göttlichen Beistand. Der göttliche Beistand, der Heilige Geist, ist auch genau dasselbe Wort. Also Gehilfin ist nicht etwas irgendwie eine Stufe drunter, so, ne? Nicht in Hierarchie gedacht, wie das oft in dieser Welt ist, sondern auf Ergänzung angelegt, die ihm entspricht. Gott hat uns alle für Beziehung geschaffen und Gott hat die Ehe gestiftet als eine nicht nur Zweckgemeinschaft, so, ne? Sondern wirklich als eine Einheit. Und wir lesen in Epheser Kapitel 4, denke ich, oder 5, ab Vers 31, da spricht Apostel Paulus von der Ehe und sagt, das Geheimnis ist groß. Und ich deute dieses Geheimnis auf Christus und die Gemeinde. Immer da, wo Ehe im Sinne Gottes gelebt wird, dass da wirklich eine Einheit ist, auf Ergänzung angelegt, verbunden durch Wertschätzung, durch Liebe, durch Achtung, durch Unterstützung, ist das ein Ausdruck von dem, wie Gott ist. Gottes Beziehung, Gottes Einheit, Gott hat uns zur Einheit geschaffen. Das ist immer eine Machtdemonstration Gottes, wenn Ehe in Liebe verbunden funktioniert. Wenn Familie funktioniert und da eine gegenseitige Wertschätzung, Unterstützung da ist, dann ist es auch ein Stück vom Paradies. Dann ist es auch ein Abbild des Himmlischen. Und deswegen greift der Teufel immer wieder auch gerade Ehen und Familien an. Aber auch nicht nur begrenzt auf Ehe oder Familie. Überhaupt Beziehungen sind total wichtig. Weil da, wo Beziehung gelebt wird, in demütiger Haltung, in gegenseitiger Ergänzung, in Unterstützung, da ist es eine große Bereicherung und das ist ein Stück des Himmels auf Erden. Gott hat dich und mich zur Einheit geschaffen. Amen. Wir lesen ganz am Anfang, wie das war, dass Adam und Eva mit Gott Spaziergänge gemacht haben. Und sie konnten mit Gott reden, mit ihm Gemeinschaft haben, mit ihm über das Erlebte sprechen, mit ihm ihre Fragen bewegen, mit ihm kreativ sein. Und das ist heute genauso möglich. Man nennt das Gebet. Du kannst im Gebet mit Gott verbunden sein, egal ob mitten im Alltag oder in der Kühle des Abends. So zum Feierabend, ganz besonders vielleicht, einfach so den Tag zu reflektieren, alles abzugeben und sagen, Gott, danke, diesen Tag habe ich mit dir durchlebt und du bist hier. Wir leben oft irgendwie in den Sorgen um die Zukunft oder auch so oft in der Vergangenheit, aber im Hier und Jetzt mit Gott zu leben, in Einheit mit ihm zu leben, das ist das, was unsere Seele so sehr braucht. Im Hier und Jetzt auch den anderen wahrzunehmen in der eigenen Familie, in den Beziehungen, auch in der Gemeinschaft einer Gemeinde, ist total wichtig. Einfach mal da zu sein und dankbar zu sein, was Gott geschenkt hat, was Gott getan hat. Wir sind zur Einheit geschaffen und der Apostel Paulus verwendet das Bild eines Körpers, als er von Gemeinde spricht. In 1. Korinther 12 möchte ich das mit euch zusammen mal anschauen. Ab Vers 12, einige Verse. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Hier ist im Kontext die Rede von Gemeinde. Gemeinde, das bist du und du und du und du und ich. Wir sind miteinander ein Ganzes, ein zusammenhängendes Ganzes. Wie gesagt, Paulus verwendet hier so ein Bild von Gemeinde, dass uns eigentlich klar werden muss, okay, wenn ein Körperteil irgendwie fehlt, oder nicht richtig funktioniert, dann betrifft das den ganzen Körper, weil es ist ein zusammenhängendes Ganzes. Auf jeden kommt es an in diesem Körper. Ich will mal in Vers 18 lesen. Hier steht, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Innerhalb des Ganzen, innerhalb von Gemeinde, hat jedes Glied, jeder, der dazugehört, eine besondere Aufgabe. Und das, was Gott dir gegeben hat, das ist einzigartig. Und wenn das fehlt, dann fehlt auch was. Dann sind wir nicht vollständig, dann sind wir nicht komplett. Vers 25 bis 26 noch. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es dann das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wenn etwas fehlt, wenn etwas krank ist, dann ist der gesamte Körper krank, betroffen und dem gesamten Körper fehlt etwas. Und hier sagt Paulus, wie in einem Körper sollten wir auch Freude aneinander haben. Wenn jemand geehrt wird, sollen alle sich mitfreuen und nicht neidisch sagen, was ist mit mir? Wenn jemand leidet, dann ist es nicht egal, naja, Hauptsache mir geht's gut, sondern dann leiden wir alle auch mit. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir immer mehr als Gemeinde dorthin kommen, dass wir so eine Einheit sind und so ein zusammenhängendes Ganzes miteinander sind. Jeder hat eine Aufgabe. Allein für diesen Gottesdienst, damit wir diesen Gottesdienst hier so feiern können, sind viele Glieder aktiv dabei gewesen, das mitzugestalten. Als wir gekommen sind heute um 8 Uhr, dann waren das die Musiker, die Lobpreise, ein wenig später kamen die Tontechniker. Ohne die Tontechnik wäre es ganz schwierig, dass ihr mich hören könntet. Es wäre auch schwierig, gemeinsam als Gemeinde in Einheit Gott zu loben und zu preisen, wenn die Tontechnik nicht da wäre. Und wenn der Videodienst nicht da wäre, dann könnten unsere Geschwister, die heute gerade nicht vor Ort sind, vielleicht weil sie krank sind oder aus anderen Gründen mal nicht dabei sind, verreist sind, nicht dabei sein und daran teilnehmen. Also vielen, vielen Dank an die lieben Videotechniker und die Tontechniker und die Beamertechniker und die und den Begrüßungsdienst, der herzlich willkommen gehießen hat. Und ja, und die Moderation, die Gottesdienstleitung und die Gebete, die hier gesprochen wurden und die Zeugnisse und der Kinderdienst und die Kinder, die gerade unten sind. Und im Anschluss gibt es Kaffee. Und jeder ist einfach total wichtig. Ich habe mich gestern so riesig gefreut an der Gemeinschaft, als wir unser Gemeindefest hier gefeiert haben. Das war so toll. Ich habe es einfach genossen, mit den Kindern zu spielen. Weil Kinder sind nicht Gemeinde von morgen und von irgendwann, sie sind Gemeinde von heute. Und sie sind total wichtig, sie sind eine Gabe Gottes. Es war so toll, mit den Kindern zu spielen. Es war toll, einfach zu erleben, wie jeder einen Beitrag geleistet hat. Jeder hat etwas mitgebracht zum Grillen und Salate und Kaffee und Kuchen. Es war so reichlich da. Das ist, wenn jeder dabei ist. Und vielleicht waren auch ein paar Leute, die aus irgendwelchen Gründen einfach nur dabei waren. Auch das ist erlaubt, einfach zu kommen und dabei zu sein. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo jeder geliebt, wertgeschätzt, angenommen ist, wo jeder total wichtig ist. Paulus beschreibt dieses Bild von dem Körper so, dass er sagt, okay, es gibt zwei Probleme. Warum diese Einheit oft nicht so da ist. Und ich möchte das erste Problem mit euch anschauen, Vers 14 bis 17. Können wir das an der Leinwand? Genau. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Auge bestünde, eine komische Vorstellung. Stell dir einen Körper vor, nur Auge. Wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Und das ist dieses Problem von Minderwertigkeit. Ja, natürlich, die Leute oben im Lobpreisteam, die sind irgendwie wichtig, aber was kann ich schon? Ich bin nur Gottesdienstbesucher. Okay, wenn ich Pastor wäre, wenn ich predigen würde, das wäre vielleicht irgendwie wichtig, aber das, was ich mitzuteilen habe, mein Erlebnis, mein Zeugnis, naja, das ist vielleicht irgendwie doch nicht so wichtig, dann bleibe ich lieber doch am Platz, bevor ich noch irgendwie was Falsches sage oder mich verzettel, zu stottern anfange. Ich bin nicht so wichtig. Das ist so verkehrt. Minderwertigkeit gehört nicht in die Gemeinde. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise wichtig. Wir sind alle unterwegs und wir sind alle auch in Entwicklung. Wir verändern uns. Jeder hat von Gott eine Aufgabe. Das ist total wichtig. Hey, bleib nicht stecken in einer Minderwertigkeit. Auf dich kommt es an. Du bist wichtig. Du bist hier richtig. Das möchte ich dir mal zusprechen. Dann gibt es ein anderes Problem, was hier auch benannt wird. Genau andersrum, aber genau das gleiche Problem letztendlich. Und zwar ist es das Problem von Überheblichkeit. Ab Vers 21, die zwei Verse. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Niemand ist wichtiger als der andere. Jeder ist wichtig. Wie in einem Körper, da gibt es die mehr sichtbaren Teile des Körpers. Das Gesicht, die Augen, die dich anschauen, die Hände, die Füße, die einen wohin bewegen. Aber wenn die inneren Organe, die nicht sichtbar sind, krank sind, dann beginnst du das auch äußerlich zu sehen. Wenn die Leber nicht funktioniert, dann ist deine schöne Hautfarbe auch vorbei. Ja? Wenn die Nieren nicht ihre Aufgabe machen, dann wirst du richtig krank. Oh, und mit den Magenschmerzen, wer kennt das? Wenn sich in deinem Magen alles umdreht und wenn du nicht vom Klo runterkommst, da kannst du noch so gute, schöne Beine haben, die tragen dich nirgendwo hin. Du bleibst da sitzen. Versteht ihr? Jeder ist einfach total wichtig. Niemand ist wichtiger als der andere. Jeder ist wichtig. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das noch mehr und mehr entdecken und dass wir sind noch nicht da, aber dass wir da hineinwachsen. Dass jeder seinen Platz, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir ein zusammenhängendes Ganzes. Als Gemeinde, Ortsgemeinde, aber auch als Christen in dieser Stadt, in diesem Land und auch weltweit. Wir sind verbunden mit anderen. Nur zusammen sind wir ein zusammenhängendes Ganzes. Ja, Leben in Einheit. Wir sind zur Einheit geschaffen. Es gibt allerdings auch falsche Einheiten, die wiederum zerstörerisch sein können. Das will ich mit euch auch mal anschauen. Es gibt ja nicht nur diese Einheit mit Gott, die gesunde geistliche Einheit, sondern es gibt auch falsche Einheiten. Wenn wir uns eins machen mit dem, was der Teufel uns einredet, indem er zum Beispiel Einflüsse und sagt, ach, du bist nicht wichtig, auf dich kommt's nicht an, Minderwertigkeit oder Überheblichkeit, das sind Gedanken, die vom Teufel kommen. Wenn wir uns eins machen mit ihm, wenn wir seine Lüge glauben, dann fallen wir raus aus der Einheit mit Gott. Und so ist das ja auch mit dem Sündenfall passiert. Der Teufel kam und hat angefangen, den Menschen zu bequatschen und ihm zu sagen, in 1. Mose Kapitel 3 kann man das nachlesen, dann kommt der Teufel auch sehr listig in Form einer Kreatur Gottes, in Form einer Schlange, und spricht zu ihm und sagt, ach, dürft ihr etwa nicht hier alles essen? Ja schon, nur von diesem Baum nicht. Ah ja, Gott will euch nämlich was Gutes vorenthalten. Wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dabei waren Adam und Eva schon nach Gottes Ebenbild geschaffen, in Liebe, in enger Gemeinschaft mit Gott. Aber sie haben sich bequatschen lassen. Sie haben sich täuschen lassen vom Teufel. Und sie sind dieser Lüge auf den Leim gegangen und ja, wurden ungehorsam und haben sich dann gegen Gott letztendlich aufgelehnt. Und die Einheit zwischen Gott und Mensch ist verloren gegangen. Und dadurch natürlich auch die Einheit untereinander, weil dann ging die Beschuldigung los, dass Adam, der zur Rechenschaft gezogen wurde, wo Gott kommt und sagt, was ist hier passiert? Dann nicht die Schuld bei sich sucht und nicht sagt, das tut mir so leid. Wir haben uns bequatschen lassen, das war verkehrt. Ich war nicht wachsam, ich habe nicht aufgepasst. Wir haben der Lüge des Teufels geglaubt. Nein, er sagt, naja, ich war es nicht. Die Frau war's. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat gesagt, ich soll von der verbotenen Frucht essen und ich habe das getan und ja, ist passiert. Ich bin nicht schuld. Sie ist schuld. Gott, du bist schuld, weil du hast sie mir gegeben. Und Eva sagt auch, ich bin nicht schuld, sondern die Schlange war's. Und irgendwie sucht man den Schuldigen und Einheit geht verloren. Es ist so wichtig, dass wir die richtige, gesunde, geistliche Einheit suchen und dass wir nicht in eine falsche Einheit, es gibt eine falsche Einheit. In Psalm 1 ist zum Beispiel die Rede davon, dass wir uns nicht eins machen sollen mit dem Rat der Gottlosen. Dass wir uns nicht aufhalten sollen, da wo getratscht wird, wo negativ geredet wird, wo schmutzige Wäsche gewaschen wird, sondern wenn wir uns damit eins machen, wenn wir uns darauf einlassen, dann verlieren wir auch die Einheit mit Gott. Es gibt verkehrte Allianzen, ungesunde Verbindungen, wo wir Klärung reinbringen müssen, wo wir uns nicht darauf einlassen sollten, weil es dann ansonsten unsere gesunde Einheit mit Gott in unserer eigenen Seele und mit unseren Mitmenschen zerstören wird. Wir lesen in Kapitel 11 auch von einer menschlichen Einheit, einer Einheit ohne Gott. Und das ist ganz oft so in dieser Welt, dass Menschen Gott nicht anerkennen und voll darauf setzen, dass sie alles selber machen und schaffen können. Und Gott selbst bestätigt das und sagt, ja, die Menschen können Kraft der Einheit, Kraft der Ergänzung untereinander schon sehr, sehr viel miteinander bewegen. Der Turmbau zu Babel, da haben sich Menschen vereint, verbündet und gesagt, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Sie haben sich dem Willen Gottes widersetzt. Sie wollten raus aus der gesunden Einheit mit Gott, aus der Abhängigkeit von Gott. Sie wollten selbst groß und stark sein und sich einen Namen machen. Und Gott sagt sogar, also wenn es so weitergeht, es wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles erreichen, was sie sich vorgenommen haben und sie werden sich immer weiter entfernen von Gott. Und so, dass Gott runterkommen musste, der große Gott kommt runter, um sich das anzuschauen und macht dem Ganzen ein Ende, indem er eine Verwirrung der Sprachen schafft. Es gibt also auch menschliche Einheit ohne Gott. Man kann viel bewegen durch Teambuilding, durch richtigen Einsatz von Gaben und das soll man alles auch tun. Aber wenn es in eine Gottlosigkeit führt, also Mensch ohne Gott, auch da kann Einheit von Gott wegbringen und von der Einheit mit Gott. Also Einheit in sich ist einfach, selbst die Einheit ohne Gott, die Einheit der Menschen ist einfach schon eine Kraft, ist eine Power. Wie viel mehr, wenn diese Einheit mit Gott gelebt wird, mit Jesus im Mittelpunkt. Und da möchte ich mich mit euch eine Geschichte anschauen, die ich so bewegend finde. Einheit ist ja nicht etwas, so ein Einheitsbrei, ne? Dass wir alle das Gleiche denken, ne? Sondern Einheit ist, dass wir miteinander auch um die Wahrheit und um den richtigen Weg ringen. Und so war es auch bei den Jüngern von Jesus. Sie haben immer wieder auch um die Wahrheit, um den richtigen Weg gerungen. Und manchmal wurden sie auch fleischlich und haben dann vergessen, dass sie ein Leib sind, ein zusammenhängendes Ganzes, sondern dann gingen Diskussionen los, wer der Größte wohl ist im Reich Gottes, wer zu Rechten und zu Linken sitzen darf, wenn Jesus seine Herrschaft angetreten hat, wenn das Königreich Gottes gekommen ist. Und ich glaube, dass Jesus schon ganz oft so seinen Kopf schütteln musste und sagen musste, meine Güte, wo habt ihr das her? Von mir sicherlich nicht. Er hat ihnen was ganz anderes vorgelebt. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat gezeigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Und doch gab es da immer wieder diese Spannungen. Aber an Pfingsten änderte sich etwas, weil eine geistliche Einheit plötzlich gewirkt durch den Heiligen Geist zustande kam. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2 die ersten 4 Verse. Hier steht es so, Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Ganz entscheidend, sie waren nicht nur irgendwie zusammen, sondern sie waren einmütig zusammen. Sie waren in Einheit, Verbundenheit zusammen und sie haben gebetet. Und sie haben auf den Moment gewartet, wo die Zusage des Vaters in Erfüllung kommt und sie den Heiligen Geist empfangen werden. Sie wussten noch nicht genau, wie das sein wird, aber sie waren zusammen. In Einheit haben sie das Angesicht Gottes gesucht. Und ja, in dieser Zeit möglicherweise auch einige Konflikte ausgeräumt. Möglicherweise auch einige Zweifel aufgearbeitet. Sie waren zusammen 40 Tage. Und ja, ich glaube, das war eine wichtige Zeit der Erläuterung, der Reinigung, nachdem sie jetzt nun den Beweis hatten, dass Jesus wirklich der von Gott verheißene Messias ist, dass er gestorben und auferstanden ist, dass alles wahr ist, was er gesagt hat. Und jetzt waren sie da, sie haben zusammen gebetet, die 120 Jünger, die in dem Obergemach versammelt waren und ihre Gebetstreffen hatten. Ich glaube, es war nicht nur Beten, sondern sie kamen zu dieser Einmütigkeit. Sie haben sich auf Jesus ausgerichtet, auf die Verheißung Gottes. Sie waren ready, um zu empfangen, was Gott für sie hat. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wir haben gerade die Geschichte von Babel angesehen. Da war es so, dass die Sprachverwirrung auf einmal passiert ist. Weil da eine menschliche Einheit war, die widergöttlich war, die auf eigene Kraft vertraut hat und Gott eingreifen musste und Zerstreuung schaffen musste durch die vielen Sprachen. Und an Pfingsten erleben wir, dass gewirkt durch den Heiligen Geist sie übernatürlich himmlische Sprachen bekommen und sie loben Gott und rühmen ihn in neuen Sprachen. Das kann man nachlesen in Vers 14, glaube ich, auch und später in den Versen. Da sind die Leute versammelt und es war gerade ein Fest, das Pfingstfest, und da kamen Leute aus ganz unterschiedlichen Ländern, Sprachen, Kulturen, und auf einmal hörten sie in ihrer eigenen Sprache die Menschen reden und von den großen Taten Gottes Zeugnis geben. Das war so ein Zeichen dafür, dass Gott ja diese Zerstreuung der falschen Einheit wiederherstellt zu einer geistgewirkten, echten Einheit an Pfingsten. Sie waren einmütig beisammen und der Heilige Geist wurde ausgegossen. Und das hatte ganz, ganz gewaltige Auswirkungen. Es hatte solche Auswirkungen, wir können lesen in Vers 14, dass dann, als die Leute so mit Fragen in den Augen dastanden, was ist das jetzt, was ist das, wie müssen wir das verstehen hier? Und die einen meinten, die Leute sind doch verrückt, die sind besoffen. Und die anderen meinten, nee, besoffene Leute reden nicht in vielen verschiedenen Sprachen. Also es gab eine große Frage und dann steht Petrus auf und fängt an zu predigen. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Nun hört auf meine Worte. Und weiter geht's mit der Predigt. Ich finde das ganz spannend, was hier steht. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf. Vorher war es so, wenn Petrus aufstand, so stelle ich mir das vor, dass die anderen Jünger ihre Augen zusammengedreht haben, ach, der schon wieder, der Vorlaute. Oder es gab immer wieder Spannungen, wieso er und wieso nicht ich. Aber jetzt war so eine geistgewirkte Einheit, dass wenn Petrus aufsteht, um jetzt zu predigen, die ganze Jüngergemeinschaft in Einheit zusammen mit ihm steht. Also ich glaube nicht, dass sie so aufstanden, so wie Bodyguards neben Petrus, ne? Sondern dass sie innerlich aufstanden in Einheit. Preach it, go for it. Preach it, brother. So, Petrus hat gepredigt, aber er wurde nicht so, ja, kritisch irgendwie, wer weiß, was Petrus schon wieder von sich geben will, sondern da war eine geistgewirkte Einheit. Vielleicht waren sie im Gebet verbunden und haben so diese Verbindung zu Gott gehalten und haben gebetet, Herr, gib ihm die richtigen Worte. Herr, erfülle ihn mit Salbung und Kraft des Heiligen Geistes, dass seine Worte die Herzen der Menschen jetzt berühren. Da war so eine Einheit. Und gerade deswegen konnte so eine Erweckung geschehen. Wenn wir lesen weiter, was passiert ist, in Vers 37, als Petrus so gepredigt hat, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Sie wurden überführt vom Heiligen Geist und sie wollten sich auch zu Gott bekehren. Sie wussten nur noch nicht so genau wie. Und dann hat Petrus zu ihnen gesprochen und hat gesagt, ja, tut Buße, kehrt um, lasst euer altes, sündiges Leben hinter euch und erkennt, dass Jesus Christus, der Messias, der von Gott Gesandte ist, der, den ihr gekreuzigt habt, er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Und Vergebung ist möglich durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, und dann werdet auch ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, so wie die anderen, die hier gerade in neuen Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Auch ihr werdet vom Heiligen Geist erfüllt. Und es entstand eine große Bekehrungswelle. Die Leute gingen nach vorne, stelle ich mir vor, und haben sich zu Jesus Christus bekehrt. Ich habe das an manchen besonderen Momenten erlebt, wie ohne großen Aufruf, gewirkt durch den Heiligen Geist, Menschenscharen nach vorne gelaufen sind. Niemand hat ihnen das gesagt. Sie liefen nach vorne, sie gingen auf die Knie und haben sich bekehrt. So habe ich es mal erlebt in einem Gefängnis in Kasachstan. Das war unglaublich. Das war eine meiner ersten Predigten. Und wenn du dann da so stehst, als so ein Hempfli-Bempfli, und aber weiß, das Team steht mit dir zusammen, sie beten und Gott kann total wirken, dann ist es einfach stark. Und ich glaube, dass Gott uns zu dieser Qualität von Einheit führen möchte, egal wer gerade vorne steht, dass wir alle in Einheit zusammenstehen und innerlich verbunden sind und in gewisser Weise mitfiebern. Herr, gib ihm die richtigen Worte. Herr, sprich durch ihn, berühre die Herzen. Gott will in unserer Mitte so eine Einheit des Geistes schenken. Und so entstand die erste Gemeinde. Vers 41, 42 können wir was von der Lebensqualität der ersten Gemeinde was sehen. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wow, was für eine Freude war es letzten Sonntag, als wir so relativ spontan unsere Taufe hatten und zwei junge Leute haben sich taufen lassen und haben ihr Zeugnis gegeben. Wie stark war es, als auf Einladung hin, wer von den jungen Leuten möchte noch bezeugen, was Jesus getan hat, plötzlich 5 weitere hier standen. Wie stark war es, als nach der Taufe die zwei von der ganzen Jugendgruppe so in die Mitte genommen wurden. Wow, ich sehne mich danach. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack von dem, was Gott hier in unserer Mitte tun möchte. Amen. Ja, lasst uns dafür beten. Lasst uns unsere Herzen ja vor Gott bringen und auch schauen, ob es da noch Hindernisse gibt und wirklich erwarten, dass eine geistgewirkte Einheit in unserer Mitte ja Gott willkommen heißt, dass er tun kann, was er nur tun will. In der ersten Gemeinde ging es so weit, wir lesen Vers 46, 47, und an jenem Tag waren sie beständig und wieder einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Und der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Vorher lesen wir sogar, dass sie alles miteinander geteilt haben. Ihr Hab und Gut, sie haben füreinander gesorgt, sie waren füreinander da. Und diese Einheit war so stark, das hat ihren ganzen Alltag durchdrungen. Täglich trafen sie sich in dem Tempel, in den Häusern und waren eine Einheit. Und ja, das hat auch wirklich Respekt verschafft, auch vor den Menschen, die Gott noch nicht kannten. Weil, ja, Gott hat da mächtig gewirkt und sie waren anerkannt im ganzen Volk und der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach dieser Einheit. Du auch? Und das müssen wir gar nicht selber schaffen, sondern Jesus schenkt uns diese Einheit. Jesus selbst, kein geringerer als Jesus selbst, hat genau dafür gebetet. Johannes Kapitel 17, das möchte ich mit euch noch lesen. Ich bete aber, das ist Jesus, der betet. Vor seiner Kreuzigung, als er die Jünger so fit macht für das, was sie jetzt erwartet. Ich bete aber nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Glaubst du an Jesus Christus? Jesus hat für dich gebetet. Glauben wir an Jesus Christus? Sind wir durch das Zeugnis der Schrift, das Zeugnis der Jünger, durch die Bibel, das Wort Gottes, das Evangelium, das uns auch erreicht hat, zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Amen. Dann können wir wissen, Jesus hat für uns hier in Bielefeld, für uns als Christus, für alle Gemeinde, für jeden ganz persönlich, schon vor 2000 Jahren gebetet. Und was hat er gebetet? Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus betet, hat gebetet und betet heute für uns, dass wir in eine Qualität der Einheit hineinkommen, wie sie zwischen Jesus und dem Vater, wie sie in der Dreieinigkeit ist. Und dann geht es so weit, dass er sagt, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir und ich in dir bin. Sie in uns. Wenn du dir die Dreieinigkeit Gottes vorstellst, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo bist du dann? Mittendrin. Sie in uns. Zu dieser Einheit sind wir berufen. Für diese Einheit hat Jesus sein Leben gegeben und alles aus dem Weg geräumt, was uns von Gott, was uns voneinander getrennt hat oder trennen könnte. Jesus hat für diese Einheit gebetet. Einheit ist ein Geschenk. Wenn wir weiter lesen, haben wir das gerade bereit? Bis Vers 23. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, so wie ich von dir geliebt bin. Ich in ihnen, du in mir, sie in uns. Zu dieser Einheit will Jesus uns bringen und die Herrlichkeit uns schenken. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Einheit ist ein Geschenk Gottes. Es beginnt damit, dass wir das empfangen. Dass wir uns für eins beginnen zu halten. Wir sind eins als Gemeinde Jesu. Von Gott her haben wir diese Einheit geschenkt bekommen. Deswegen sagt Paulus in Epheser Kapitel 4, Vers 3, dass wir diese Einheit des Geistes, die der Heilige Geist schenkt, dass wir sie bewahren sollen, dass wir uns bemühen sollen, dass wir uns dafür einsetzen sollen, diese Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes uns geschenkt hat. Nicht eine, die wir selber gemacht haben, weil wir irgendwie uns in allen Punkten geeinigt haben, sondern in einer geistgewirkten Einheit, die Gott uns schenkt, die wir aber bewahren und kultivieren sollen. Und ich möchte uns wirklich dazu aufrufen, dass wir für die Einheit uns einsetzen. Diese Einheit empfangen, aber auch für diese Einheit uns einsetzen und wirklich, was auch immer das kosten mag, dass wir für die Einheit einstehen. Manchmal kostet es unseren Stolz. Manchmal kostet es unseren Neid. Manchmal kostet es unsere Verletzung. Manchmal kostet es eine Entscheidung zu vergeben, loszulassen. Es ist wertvoll und wir sollten wirklich drum kämpfen. Manchmal kostet es uns, dass wir das klärende Gespräch suchen, auch wenn es uns irgendwie schwerfällt und wir am liebsten aus dem Weg gehen würden. Aber es ist so wichtig, dass wir das tun. In Hebräer 12, ab Vers 12 steht, dass wir dem Frieden und der Heiligung nachjagen sollen, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Wir werden Gott nicht sehen, nicht erleben können, wenn wir nicht mit allem, was uns möglich ist, uns für den Frieden untereinander, für Versöhnung, für Einheit, für den Weg der Heiligung einsetzen. Aber wenn wir das tun, dann ist da die Verheißung groß, dass er uns Gelingen schenkt, dass er uns eine geistgewirkte Einheit schenkt. Ich bete dafür. Das ist die Sehnsucht meines Herzens, dass wir wirklich als Gemeinde, aber auch persönlich mit Gott und in den Familien, in den Beziehungen zu einer von Gottes Geist gewirkten Einheit kommen. Und ich möchte abschließen damit, dass wir ein Gebet zusammen singen. Ein Lied, was über YouTube abgespielt wird und was wir einfach als Gebet zusammen singen wollen. Wollen wir das tun? Wir sind eins, weil Gott uns eins gemacht hat. Wir wollen dieses kostbare Geschenk der Einheit nicht irgendwie preisgeben, sondern wir wollen um Einheit ringen, um Einheit kämpfen, aufeinander zugehen, Versöhnung finden, Vergebung, uns dafür entscheiden. Lass uns das tun, mit ganzer Kraft. Amen. Denn es hat Jesus alles gekostet. Das ist so entscheidend wichtig. Gerade in dieser Zeit, so, wo man wenig miteinander kommuniziert hat und dadurch vielleicht auch umso mehr einfach so seinen eigenen Gefühlen oder Gedanken oder Meinungen oder dem, was der Teufel einem auch einflößt, auf den Leim gegangen ist. Aber lasst uns den Weg der Einheit mit Gott und miteinander suchen, unbedingt von ganzem Herzen. Wir sind eins.